Eine neoliberale Wirtschaftspolitik hat Politikern und Bürgern gleichermaßen das Ideal bürgerlicher Gleichheit ausgetrieben. Und an die Stelle der Herausbildung gerechter normativer Ordnungen ist längst eine höchst gewalttätige politische Unordnung getreten. Das sagt eine Frau, die morgen nach Erfurt kommen wird und über das Schweigen der liberalen Theorie sprechen wird. Die Rede ist von der Professorin Regina Kreide und sie ist von der Justus-Liebig-Universität Gießen. Schönen guten Tag, Frau Kreide, ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Das klingt ja irgendwie angstmachend. Zu mir macht das irgendwie Angst, wenn ich lese, dass wir in einer höchst gewalttätigen politischen Unordnung leben. Dabei fühlt sich das doch in Deutschland eigentlich ganz huschelig an.
Das mag vielleicht in Ihrem Studio so sein, aber ich denke, kaum jemand wird bezweifeln, dass Europa auch schon von einer gewissen Unsicherheit bedroht ist. Das ist häufig auch eine Art von Rhetorik. Aber wir können nicht bezweifeln, dass es Terroranschläge gibt, dass Flüchtlinge an den Außengrenzen des Kontinents sterben oder in Lagern zusammengepfercht leben, dass in der Türkei, im Libanon, im Jemen, in Südsudan, in Syrien Kriege oder Krisen zu finden sind. Und wir sind auch in Europa immer mehr damit konfrontiert. Also nicht nur, weil Geflüchtete zu uns kommen, so als Folge der Kriege in anderen Teilen der Welt oder auch als Folge von Armut und Chancenlosigkeit, sondern man muss ja schon auch sehen, dass es eine gewisse Verwerfung innerhalb unseres politischen Spektrums gibt. Es gibt den Vorwurf der Postdemokratie, das heißt also die Bürger fühlen sich immer weniger repräsentiert von einem demokratischen System, das tatsächlich ein wenig abgekoppelt erscheint von den Interessen, Bedürfnissen der Bürgern. Wir sind auch damit konfrontiert, dass wir alle, auch Europa, von Klimawandel betroffen sind und auch da stellt sich natürlich die Frage, was machen wir? Die Niederlande, also es ist auch nicht so weit weg, es sind natürlich Regionen in der Welt wie Bangladesch, die besonders betroffen sind und besonders wenig Ressourcen haben, um sich dagegen zu wehren. Aber auch die Niederlande haben sich ja schon darauf vorbereitet, die Deiche erhöht und so weiter. Das heißt, es sind Dinge, die uns alle betreffen. Und wir müssen uns fragen, wie wir damit umgehen und zwar auch aus einer Theorieperspektive damit umgehen. Also es reicht nicht aus, wenn es nur Politiker sind, es reicht auch nicht aus, wenn die Bürger und Bürgerinnen sich darum kümmern, sondern es geht auch darum, dass wir überhaupt, sagen wir, Analysewerkzeuge entwickeln, die es uns ermöglichen, die beschriebenen Probleme, Krisen angemessen analysieren zu können.
Um dieses Thema, um die politische Theorie, um die liberale Theorie wird es ja morgen gehen, da kann man ja dann nochmal drauf eingehen. Trotzdem nochmal zu den Gefühlen. Zizek hat ja geschrieben, dass wir in Europa unter so einer Glocke leben, speziell auch in Deutschland, in so einer Wohlstandsglocke. Die ist jetzt rissig geworden und wir gucken plötzlich nach draußen und spüren den rauen Wind und sehen eigentlich, was in der Welt los ist. Hat es auch was mit diesen Rissen zu tun, dass wir jetzt plötzlich sehen, dass die Welt da draußen eine ganz andere ist als die unter unserer Wohlstandsglocke?
Ja, und wir haben auch, denke ich, eine Zeit lang nicht sehen wollen, was eigentlich da draußen passiert. Ja, also jenseits der Grenzen Europas. Es ist ja keinesfalls so, als seien die aufgezählten Konflikte und Krisen einfach von gestern, sondern vieles schwelt schon viel länger. Also ich habe vor 20 Jahren schon über globale Armut und Ungerechtigkeit gearbeitet und die Zahlen über extreme Armut waren schon damals alarmierend. Extreme Armut heißt, dass man nicht mehr als 1,25 Dollar pro Tag zur Verfügung hat. Das klingt viel, wird aber berechnet nach der Kaufkraftparität des jeweiligen Landes. Das heißt, es ist dann also doch sehr wenig. Und Wir haben auch die Augen verschlossen vor dem, was auf dem Rest der Welt passiert.
Hm. Sie schreiben ja von dem blinden Fleck des Liberalismus. Der Liberalismus ist ja ein Fortschritt der Moderne, könnte man sagen. Die Freiheit des Menschen, das Individuelle, der Schutz der Freiheit ist irgendwie mal eine gute Sache. Aber Sie schreiben von einem blinden Fleck und dieser ignoriert, dass ein Großteil der Menschheit sich mit den gravierenden Folgen kapitalistischer Verhältnisse konfrontiert findet. Also, dass dann Armut, wachsende Ungleichheit gebiert und natürlich die Umweltzerstörung, die man ja allseits beobachten kann. Das heißt, der Liberalismus ist an sich eine feine Sache, aber er blendet aus, dass wir kapitalistische Wirtschaftsverhältnisse haben?
Ja, das würde ich sagen. Es geht im Liberalismus, damit ist jetzt erstmal eine Theorieströmung gemeint, die aber unser Denken, unser politisches Denken insgesamt geprägt hat. Es geht zurück auf Locke, aber auch auf Mill, also auf Denker, die in erster Linie die subjektiven Freiheitsrechte, Leben, Sicherheit, Eigentum in den Vordergrund gestellt haben und damit den Anspruch des Einzelnen sehr stark machen. Das ist auch richtig und wichtig, wir brauchen das auch, aber es wurde in der Regel nicht so sehr darauf geguckt, was passiert eigentlich jenseits dieser Rechtsansprüche. Also John Locke ist ja dafür bekannt geworden, dass er sagte, wenn ich Boden berühre, mit meinen Händen Arbeit hineinstecke, dann gehört mir dieses Stück Boden. Natürlich, sagt Locke, auch immer nur bis zur Grenze der Möglichkeit für alle anderen, sich auch ernähren zu können und so weiter. Also er hatte durchaus eine Vorstellung von Gerechtigkeit bei der Verteilung des Bodens, die bearbeitet wird. Aber nichtsdestotrotz ist diese Strömung so stark geworden, dass sie auch unser Denken heutzutage noch, unser politisches Denken heutzutage noch sehr stark prägt. Das zeigt sich zum Beispiel daran.
Sie meinen jetzt den Schutz des Eigentums.
Den Schutz des Eigentums, aber dass es vor allen Dingen um das individuelle Leben und auch um die Herstellung von Sicherheit geht. Und beides ist natürlich, wie gesagt, also wir brauchen das, das ist Teil unserer rechtsstaatlichen Verfassung. Aber ausgeblendet wurden so einige Aspekte dabei. Also zum Beispiel, wie wird Boden bearbeitet, mit welchen Mitteln, wie wird etwas produziert, wem gehören die, sagen wir, Produktionsmittel, wie wird das Ganze dann verteilt, wieso interessieren wir uns eigentlich wenig dafür, wer Profit macht und was mit dem, wem der Profit gehört. Also es gibt auch, der gemeinsam erwirtschaftete Profit sollte auch entsprechend verteilt werden. All diese Fragen werden im Liberalismus nicht so richtig diskutiert.
Und die bräuchten da einfach mal Marx lesen, da steht doch alles.
Ja, aber das ist eben die, sagen wir, eine ganz andere Position für die vielen Liberalen. Es gibt, die sagen, naja, das ist, der Markt regelt das schon. Also wenn man sehr liberal ist, eher libertär ist, dann beruft man sich auf Hayek. Das machen viele, die jetzt so unter Neoliberalismus eingeordnet werden. Und die sagen dann ja, der beste Organisator der Gesellschaft ist der Markt. Wobei der Markt weder gerecht noch ungerecht kennt. Und davon ausgeht, dass sich anhand der Bedürfnisse die Ressourcen schon nach Nachfrage und Angebot entsprechend verteilen. Und wir sehen jetzt, dass der Markt sich ja schon seit mit der Industrialisierung, seit 150 Jahren völlig verselbstständigt hat. Langsam, aber immer mehr. Und jetzt leben wir in Verhältnissen, in denen wir von einem nicht eingebetteten Markt sprechen können, Polanyi gesprochen, einem ungarischen Soziologen. Der Markt ist nicht mehr eingebettet, der ist wenig Normen unterworfen, wenn überhaupt noch. Ja, er funktioniert nach seiner eigenen Logik, ist weltumspannend geworden. Und es geht nicht nur um den Markt, sondern auch um den Finanzmarkt, also nicht nur den traditionellen Markt, in dem Güter getauscht werden, sondern auch um den Finanzmarkt. Beides ist losgekoppelt von Werten, von Normen, auch von irgendeiner staatlichen Exekutive. Es wird immer schwieriger, transnationale Unternehmen für irgendetwas anzuklagen, was sie verursacht haben.
Aber ist das nicht gerade das Dilemma, dass der Liberalismus sagt, der freie Markt ist wichtig, der regelt alles und man hat den freien Markt zu gewährleisten ohne staatliche Eingriffe. Der Staat soll sich nicht einmischen. Wenn aber Oligopole, also wenn große Unternehmen entstehen, die den freien Markt wiederum einschränken, ist es da auch kein freier Markt mehr. Das ist doch ein Widerspruch an sich.
Genau, das ist ein Widerspruch, der auch schon von Marx so thematisiert wurde. Und später auch von denen, die zur Frankfurter Schule gehören. Aber es ist auch eigentlich eine inzwischen klassische ökonomische Einsicht, zu sagen, naja, also der Markt funktioniert eigentlich nur durch Konkurrenz, tendiert aber zum Beispiel Kapitalismus als Marktform, tendiert aber dazu, Konkurrenz auszuschalten und immer größere Unternehmen herzustellen, die immer mehr produzieren und immer mehr Gewinn machen. Und auf diese Weise wird eigentlich die Bedingung des Marktes, nämlich Konkurrenz zu haben, ausgeschaltet. Das sehen wir bei großen Unternehmen wie Microsoft zum Beispiel, aber auch Google. Ja, das ist, also man versucht immer mehr Marktgewinn zu machen, Profit zu machen und damit die Konkurrenz auszuschalten. Das ist ein Widerspruch in sich. Da müssten staatliche Institutionen eingreifen. Das können sie aber immer. Wer es tun? Sie versuchen sie, auch jetzt zum Beispiel, wenn es um Hate Speech geht bei Facebook. Das versuchen sie. Es wird aber immer schwieriger, weil seit den Nullerjahren Staaten, also europäische Staaten, manche andere Staaten waren eh schon immer schwach, haben Macht abgegeben an transnationale Unternehmen, an transnationale Institutionen wie WTO, Internationaler Währungsfonds. Aber es gibt auch eben, wie die schon angesprochen, multiplen Krisen, auf die die Staaten in dieser Weise gar nicht mehr reagieren können. Oder sie reagieren, aber es ist gar nicht klar, wer hat eigentlich Verantwortung. Kurz gesagt, der Staat ist schwach geworden. Und so ein schwacher Staat kann auch nur noch schwerlich den seinen losgelösten, sich verselbstständigen Kapitalismus und Finanzmarkt regulieren.
Dann kommen wir mal zum Ende der Geschichte. Es war ja nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie klar, welches System gewonnen hat. Nach dem Fall der Mauer war es eh klar. Dann haben wir Demokratie, Rechtsstaat und einen politisch gezähmten Kapitalismus. Das ist sozusagen das Beste. Das ist zwar nicht das Allerbeste, aber irgendwie das Beste, was wir derzeit haben können. So war es bis 89, 90 eigentlich klar. Und jetzt ist alles offen. Dieses Konstrukt Demokratie, Rechtsstaat und ein politisch gezähmter Kapitalismus scheint nicht mehr zu funktionieren, zumindest in der politischen Theorie, aber auch in der Praxis nicht. Wie geht es denn nun weiter? Geht dieser Dreiklang, wird der noch funktionieren? Also Demokratie, Rechtsstaat und politisch gezähmter Kapitalismus, oder ist der politisch gezähmte Kapitalismus an sich schon ein Widerspruch?
Also zum einen haben Sie völlig recht, also Kapitalismus und Demokratie standen immer schon auf, sagen wir, gespanntem Fuß. Ja, es gab immer schon einen Widerspruch zwischen den beiden. Weil eben, wie schon gesagt, der Kapitalismus versucht, sich auszuweiten, mehr Land zu gewinnen, ja, immer mehr dazu zu kaufen, größer zu werden, und die Demokratie genau das Gegenteil möchte, weil auch alle Bürger ein Recht haben, mitzubestimmen. Und das heißt nämlich auch die Arbeitnehmer. Also allein deshalb schon gibt es dieses Spannungsverhältnis zwischen den beiden. Hinzu kommt aber auch noch, dass tatsächlich 1989 Fukuyama, ein amerikanischer Politikwissenschaftler, vom Ende der Geschichte sprach und meinte, dass dann mit dem Fall der Mauer, dem Zusammenbruch der Sowjetunion, es ja weltweit Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und einen gezähmten Kapitalismus geben werde. Damit sind wir an das Ende der Geschichte eingekommen. Mehr kann nicht kommen, mehr wird nicht kommen. Da hat er sich gründlich geirrt. Auch deshalb, weil Demokratien, und das wird häufig vergessen, und vor allem vergessen wir das hier in Deutschland oder auch in Europa, weil Demokratien äußerst fragil sind. Sie sind nicht selbstverständlich, sie sind nicht einfach da, sondern man muss für sie kämpfen. Demokratien sind immer und waren auch immer bedroht, also von privatwirtschaftlichen Interessen, aber auch von radikalen Gruppierungen, für die Demokratie ein Dorn im Auge ist, denn Demokratie ist immer noch auch die Möglichkeit, allen eine Stimme zu geben. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Im Moment sind wir wohl in einer Phase, in der es nicht so gut funktioniert, wie wir am Anfang ja schon angesprochen haben. Aber letztlich ist das, soweit ich sehe, die einzige Möglichkeit überhaupt, gerade die Stimmen derer, die sehr wenig verdienen, ausgeschlossen sind, auch von Sozialaktivitäten, die sich in irgendeiner Art und Weise benachteiligt fühlen, repräsentieren zu können.
Kommen wir mal zu militärischen Interventionen. Sie sagen, man muss die Demokratie verteidigen. Wenn wir mal davon ausgehen, dass der Kapitalismus, also ein stabiles Wirtschaftssystem mit einem freien Markt, hat Rechtsstaat und Demokratie erst ermöglicht, sei denn Sie widersprechen mir, das ist ja zumindest im zeitlichen Zusammenhang zu sehen, dass der Kapitalismus das ermöglicht hat, und dann scheint das ja ein Dreiklang zu sein. Und das wird ja auch mit militärischen Mitteln verteidigt, diese Freiheit, diese liberalen Werte nach außen. Ist das legitim, wenn man sich die internationalen Krisen anschaut? geschaut, dass ein internationales Militärbündnis, ein westliches, was also die freiheitlichen Werte vertritt, auch diese militärisch in die Welt trägt?
Ja, zunächst einmal zu Ihrem ersten Punkt möchte ich noch sagen, nicht der Kapitalismus ist eine Voraussetzung für Demokratie, ganz im Gegenteil. Also da gibt es dieses Spannungsverhältnis, sondern es bedarf einer bestimmten auch wohlfahrtsstaatlichen Absicherung. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja? Also ohne dass die Bürger auch materiell in der Lage sind, sich auf sowas wie Politik konzentrieren zu können überhaupt, weil sie nicht 3 Jobs haben. Und ohne dass es sowas gibt wie eine gute Bildung für alle, kann Demokratie nicht funktionieren. Also es bedarf sozusagen den...
Also das verstehe ich schon, aber nochmal die Basis.
Ja, genau.
Ist das die Basis des Wirtschafts? Welches Wirtschaftssystem kann denn die Basis für so ein stabiles, rechtsstaatliches, demokratisches System sein?
Na, man kann einen Markt, sollte es natürlich auf jeden Fall geben. Es kann durchaus eine bestimmte Art von Kapitalismus geben, aber man muss sich immer gleich fragen, also wer produziert unter welchen Bedingungen und so weiter. Ja? Also da kann man sich schon einiges ausdenken, was im Moment auch passiert. Also Paul Mason zum Beispiel arbeitet dran oder David Schweikart von der University of Chicago. Die überlegen sich schon, wie kann es eine Form von Markt geben, der aber nicht die katastrophalen Auswirkungen hat, wie wir sie im Moment sehen. Aber ich möchte zu Ihrem zweiten Punkt kommen. Sollte diese Vorstellung von Rechtsstaatlichkeit, von Demokratie nach außen verteidigt werden? Wir haben ja in der letzten Zeit gesehen, dass die humanitären, militärischen Interventionen, also humanitär muss man sozusagen gerade so in Anführungsstrichen stellen, höchst problematisch waren. Sie haben eigentlich so gut wie nie funktioniert. Ja, also die Ergebnisse von der humanitären Intervention im Kosovo waren problematisch. Afghanistan ist gescheitert. Die verdeckten Interventionen in Libyen sind auch nicht gut ausgegangen. Ganz zu schweigen von den ganz offenen Interventionen wie im Irak. Also das Problem mit Syrien, dieser katastrophale Krieg, ist eine direkte Folge der militärischen Intervention im Irak durch die Amerikaner. Das heißt, man sollte sich inzwischen doch sehr genau überlegen, an welcher Stelle man wie militärisch etwas unternimmt. Was viel zu sehr vernachlässigt wird, sind aber die sozialen Bedingungen. Also was kann man eigentlich sonst noch tun, damit es erst gar nicht zu diesen starken Verwerfungen kommt, damit auch, um jetzt, für viele ist das ein Eigeninteresse, für mich nicht, aber viele haben auch tatsächlich Probleme damit, dass so viele Flüchtlinge gen Norden wandern, aber auch in die umliegenden Gebiete, aus denen sie kommen. Also um das zu verhindern, wäre es eher sinnvoll, sich zu überlegen, wie gestaltet man ein Wirtschaftssystem, das so gerecht ist, dass die Produkte des Nordens nicht hochsubventioniert werden und die Märkte im Süden kaputt gemacht werden, sodass die Leute tatsächlich keine Wirtschaftsgrundlage mehr haben. Wir sollten uns überlegen, wie man mit Diktatoren und Autokraten umgeht, die ihre eigene Bevölkerung drangsalieren, jenseits der militärischen Intervention. Ich denke, häufig sind die Mittel, die da zur Verfügung stehen, also von ökonomischen Sanktionen über diplomatische Möglichkeiten gar nicht ausgeschöpft worden, sondern es wurde gleich, also Irak ist eben ein Beispiel, aus einer bestimmten ideologischen Haltung heraus, gerade um die Demokratie in die Welt zu bringen, natürlich fälschlicherweise wurde die Demokratie genutzt, aber um auch die eigenen ökonomischen Ressourcen sichern zu können, wurde zu schnell militärisch interveniert.
Aber wenn Sie das alles weglassen wollen, also dann würde ja unser ganzes Lebensmodell basiert doch auf der ökonomischen Kolonialisierung. Das heißt, wir sichern uns die Ressourcen, die Bodenschätze, Arbeitskräfte, alles wird doch auch natürlich militärisch gesichert. Also diese Form der Kolonialisierung ist doch eigentlich Jahrhunderte alt und Europa profitiert davon. Da geht es ja nicht nur um die Subventionen. Müssten wir denn, wenn wir das alles aufgeben und nur unser Ding machen, nicht auch unser komplettes Lebensmodell mit diesem Wohlstand aufgeben? Das stelle ich mir dann schwierig vor, also dass wir überhaupt gar nicht mehr intervenieren, also das heißt, die westliche Welt gar nicht mehr interveniert.
Ja, das ist natürlich jetzt die sehr schwierige Frage und Sie haben völlig recht. dass es, wie schon angesprochen, auch eben eine geschichtliche Entwicklung gibt. Ja, das ist dass die bestehende Ungleichheit in der Welt zwischen dem, man sagt, globaler Norden und globaler Süden immer schon bestand hat seit der Kolonisierung, und er wird fortgesetzt. Ja, insofern, als dass wir eben sehr billige subventionierte Produkte auf den Markt des Südens bringen, indem wir aber auch Handelsverträge abschließen, die zu unserem Vorteil sind. Ja, also da passiert einiges, von dem wir sagen würden, das ist nicht gerecht und führt nur dazu, dass unser Wohlstand vermehrt und das Leben der anderen so bleibt, wie es ist, mit all den negativen Konsequenzen. Da haben Sie völlig recht. Die Frage ist natürlich nur, was heißt das für die militärische Verteidigung? Mhm. Natürlich sollten wir uns verteidigen können gegen eventuelle Angriffe. Das steht ja außer Frage. Aber wir sind ja im Moment, und das ist auch eine Chance, würde ich sagen, in der Situation, dass man sieht, was passiert, wenn wir unsere Vorteile und unsere Machtpolitik, unsere auch hegemoniale Militärpolitik so weiter betreiben wie bislang. Ja, dass wir sind, die Welt ist viel interdependenter geworden. Wir leben in einer Weltgesellschaft. Die Staaten sind sehr geschwächt. Dass man kann da noch versuchen, militärisch etwas zu tun, aber wir sehen, welche Folgen das hat, nämlich, dass es mehr Kriege gibt, Krisen weltweit. Und es ist im Moment klar, und das verunsichert auch viele, und ist im Moment klar, so kommt man gar nicht weiter. Und ich finde auch durchaus zu Recht, hat man im Moment den Eindruck, die Welt, in der wir leben, bricht irgendwie auseinander. Und wir können gar nicht so viel tun. Aber die Ursache, und das scheint mir wichtig zu sein, man muss immer fragen, was sind die Ursachen davon? Die Ursache ist nicht davon, dass ja irgendwelche Leute in Syrien da Krieg anzetteln und einen Bürgerkrieg gibt, weil es irgendwelche terroristischen Aktivitäten gibt. Man muss auch immer fragen, warum gibt es diese terroristischen Aktivitäten? Was ist Grund der Aufstände bestimmter Gruppen in Syrien? Und was sind die Ursachen wiederum für die Probleme, die dort bestehen? Und dann kommt man sehr schnell darauf, dass wir sehen, wie interdependent unsere Welt ist, dass das Handeln bestimmter Großmächte einen Einfluss hat auf das Leben auch derer, die jetzt in Krieg leben und wiederum Richtung Norden zu uns kommen.
Da sind wir wieder bei unserer Art zu leben und bei dieser ökonomischen Kolonialisierung, die seit Jahrhunderten läuft. Ich wollte Ihnen auch nicht die Laune verderben, eigentlich mit diesem ganzen. Ja, aber das ist ja irgendwie kein schönes Thema, weil das natürlich die einfachen Antworten vermissen lässt und auch natürlich auch immer mit uns selber zu tun hat, weil wir wollen ja auf der richtigen Seite stehen. Wir sind ja die moralisch Integeren und wir wollen ja die Werte in die Welt tragen. Und wenn wir dann feststellen, wir sind Teil dieser ganzen Schlamassels, wird schon schwierig, und das können wir natürlich auch jetzt nicht ausdiskutieren, aber vielleicht morgen, wenn Sie uns in Erfurt besuchen zur Ringvorlesung, werden Sie da sein am 8. November, also morgen in der Fachhochschuluniversität sind Sie zu Gast, 18 Uhr im Festsaal der Erfurt Rathauses. Und da werden Sie über das Schweigen der liberalen Theorie reden, das heißt die politische Theorie, das heißt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ja eigentlich Antworten geben sollten, die eigentlich beraten sollten, denen geht es ähnlich wie den Wirtschaftswissenschaftlern, dass sie oftmals daneben liegen oder sich täuschen, oder wie würden Sie das einschätzen?
Ja, ich werde morgen darüber sprechen, dass der liberalen Theorie, das heißt die Theorie, die auf dem schon genannten Liberalismus fußt und eine Fortsetzung davon ist, dass die mit daran schuld hat, dass wir in der Wissenschaft womöglich ein paar Jahrzehnte lang bestimmte Entwicklungen auch nicht richtig gesehen haben und in eine falsche Richtung gedacht haben, die es uns jetzt erschwert, die Situation, in der wir sind, zu analysieren. Und ich werde versuchen zu zeigen, warum das so ist und welche anderen Ansätze, also vor allem ein anderer Ansatz, es gibt und was das bedeutet auch für die Weiterentwicklung von Analysewerkzeugen, die man braucht, um das Neue und das Andere dieser Situation sehen zu können.
Und darauf bin ich sehr gespannt. Morgen, also am Dienstag, 18 Uhr im Festsaal des Erfurter Rathauses. Eintritt ist frei. Und sprechen wird Frau Professorin Dr. Regina Kreide. Sie ist am Institut für Politikwissenschaft in der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise nach Erfurt, Ihnen einen angenehmen Tag und danke für Ihre Geduld und das Gespräch.
Ich danke auch.
Tschüss.
Bis morgen.